Werken mit Recht,
der Podcast für Handwerksbetriebe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Werken mit Recht, der Podcast für Handwerksbetriebe. Ich bin Jenny.
Und ich bin Kim.
Und wir hatten im Vorfeld zu dieser Folge gerade mehrere sehr lustige Situationen. Erstmal wollten wir aus Xing Shang Chong am Bildschirm, wer eigentlich jetzt sozusagen anfängt. Daran sind wir kläglich gescheitert, weil wir immer dasselbe gemacht haben. Dann haben wir das aufgegeben. Dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich anfange. Und dann hat Kim die Aufnahme gestartet und dann habe ich vergessen, dass ich anfangen muss. Ach, und bevor Kim die Aufnahme gestartet hat, hat sie erstmal gegähnt, musste dann nochmal wieder reverse und dann nochmal. Also ich würde sagen, wir sind hier reingestolpert in unsere neue Folge.
So wie immer also eigentlich bei uns.
Aber heute war besonders lustig, muss ich zugeben, und es hat auch besonders lang gedauert. Ich glaube, wir haben gerade fast 10 Minuten gebraucht, um die Aufnahme zu starten. Alles klar. Aber jetzt sind wir voll drin und ich habe ein Thema mitgebracht. Und zwar aus meiner Beratungspraxis, weil ich dazu irgendwie in den letzten 2-3 Wochen sehr viele Anfragen gekriegt habe. Und zwar Entgelttransparenzgesetz 2026 mit
Stopp.
Der Frage. Jenny, was müssen wir jetzt tun?
So jetzt. Ich wollte dich direkt am Anfang unterbrechen. Das war schon richtig. Das hat seinen Sinn. So, und zwar wollte ich dich deswegen unterbrechen, weil Entgelttransparenzgesetz nämlich nicht korrekt ist. Es ist die Entgelttransparenzrichtlinie. Und wer schon mal unsere Folge so zu Europa gehört hat, der weiß, Richtlinien haben wir nämlich im Europarecht. Und da haben wir nämlich keine Gesetze. Und Gesetze sind nämlich auf deutscher Ebene unterwegs. Das heißt, eigentlich sprechen wir hier über eine Richtlinie. Und nicht über ein Gesetz. Und das ist mir deswegen so wichtig. Und deswegen wollte ich dich auch direkt unterbrechen, dass du gar nicht weitersprichst, weil wir aktuell beides haben. Wir haben eine Entgelttransparenzrichtlinie aus Europa, die jetzt im Juni ihre Wirkung entfaltet. So mehr oder weniger. Das werden wir gleich diskutieren. Und wir haben ein Entgelttransparenzgesetz, ein deutsches Gesetz, was es schon lange vor dieser Richtlinie auch gab. Und was auch weiterhin in der Welt ist.
Das hast du direkt am Anfang ganz wunderbar differenziert und wir bemühen uns, das in dieser Podcast-Folge auch weiterhin zu tun, weil tatsächlich die Frage, die ich aber immer kriege mit, was müssen wir jetzt machen und müssen wir jetzt überhaupt was machen, bezieht sich natürlich auf diese neue Richtlinie, die aus Europa kommt und die wir jetzt im deutschen Recht umsetzen müssen, weil unser normales, bisher vorhandenes Entgelttransparenzgesetz eben die Vorgaben aus der Richtlinie nicht erfüllt.
So. Genau, es bleibt dahinter zurück, ja.
Jetzt haben wir schon wieder ganz, ganz krasse Jura hier gemacht. Aber dafür sind wir ja auch Werken mit Recht, ne? Also manchmal müssen wir hier mal ein bisschen Jura machen. Und genau, aber trotz dessen, lass uns doch noch mal ein bisschen darüber reden, was meint denn eigentlich Entgelttransparenz und was ist jetzt eigentlich das Ziel dieser Richtlinie? Also bevor wir dazu kommen, wo vielleicht unser Gesetz noch nicht ausreicht und ne, wo das vielleicht aber auch schon Regelungen trifft, was möchte denn diese Richtlinie jetzt eigentlich? Ne?
Ja, und, im Grunde ist es ein Thema, mit dem wir uns ja an ganz, ganz vielen Stellen immer wieder beschäftigen. Ich würde sagen, Jenny, du und ich als Frauen im und fürs Handwerk, vielleicht noch umso mehr als manch anderer das tut. Und da geht's einfach um auch die Gleichberechtigung und Gleichstellung und in dem Fall eben um die gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit.
Gender Pay Gap ist immer so ein Schlagwort für dieses Thema, was ja häufig auch durch die Medien oder durch soziale Medien geistert. Und man möchte mit dieser Richtlinie eben vor allem auch diesen Gender Pay Gap beseitigen und möchte aber halt für das gleiche Entgelt, für gleiche oder gleichwertige Arbeit schaffen. Und das haben wir in unserem Entgelttransparenzgesetz so mittel, ne, würde ich sagen. Also theoretisch haben wir das. Wir sind da schon gar nicht so schlecht dabei. Bei uns heißt das nur ein bisschen anders. Bei uns, das haben wir auch schon ganz oft gesagt, bei uns geht es nämlich alles nach dem AGG, nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz. Und danach muss man natürlich auch jetzt schon ohne Europarichtlinie das gleiche Entgelt für die gleiche oder gleichwertige Arbeit zahlen. Ja. Und da ist dann auch völlig egal, welches Geschlecht man hat oder wie alt man ist und so weiter und so fort. Also wenn man in der Lage ist, die gleiche oder gleichwertige Arbeit zu machen, muss man auch die gleiche Bezahlung erhalten.
Ja, und Alter würde ich vielleicht sogar noch mal ein bisschen ausklammern, Jenny, weil Berufserfahrung ist ja auch durchaus ein Punkt, den wir doch auch anders vergüten dürfen. Ne? Also die müssen wir so ein kleines bisschen, müssen wir das schon ausklammern, weil sonst hätten wir dieses Problem, ich sag's mal so, bei uns zum Beispiel, der öffentliche Dienst, der hat ja auch so Erfahrungsstufen. Da geht's ja nicht nur nach die Arbeit, die ich leiste, sondern auch die Erfahrungsstufe, die ich erreicht habe. Total. Das ist schon noch legitim, ne? Also nicht, dass da jetzt einige sagen, oh Gott, aber mein Altgeselle bekommt ja am Ende trotzdem mehr als mein frisch eingestellter Geselle, obwohl die gleiche Arbeit machen. Das würden wir sogar noch hinkriegen.
Genau. Wäre jetzt nämlich auch so mein nächster Punkt gewesen, einfach mal zu sagen, ganz überspitzt, muss ich jetzt auf einmal allen das Gleiche bezahlen eigentlich? Und die klare Antwort ist natürlich nein. Und ein Beispiel hast du ja gerade schon genannt. Also man kann schon auch unterschiedlich vergüten für dieselbe Arbeit oder für die gleiche Arbeit. Aber es müssen halt objektive und geschlechtsneutrale Kriterien herangezogen werden. Eine davon ist die Berufserfahrung, wie du gerade schon gesagt hast. Qualifikation ist natürlich auch eine andere. Die geht natürlich vielleicht auch mal mit dem Alter einher. Ne? Jemand, der gerade erst ins Berufsleben gestartet hat, hat vielleicht dann neben mangelnder Berufserfahrung auch vielleicht noch nicht zusätzliche Qualifikationen erwerben können. Also Zusatzqualifikationen wäre sozusagen das Nächste. Verantwortung ist sicherlich auch noch ein Thema. Ja. Also jemand, der Verantwortung übernimmt und Angestellter, ist natürlich auch nochmal anders anzusiedeln vom Entgelt her als jemand, der das nicht tut. Und auch Leitungsaufgaben, ne? Also muss nicht nur
logisch.
Verantwortung, Leitungsaufgaben so ein bisschen, aber muss nicht nur die, also geht nicht nur um Verantwortung, kann auch einfach so eine Teamleitung sein, die vielleicht auch weniger Verantwortung trägt, aber Dinge organisiert.
Ja, also wir brauchen halt einfach objektive Kriterien, ne? Genau. Wobei ich zu den objektiven Kriterien, Jenny, das haben wir nicht vorbesprochen, aber es gibt da so eine Sache, so ein Fall, der jetzt schon zeigt, das haben wir eigentlich in Deutschland nämlich ja schon eine Zeit lang durchs Entgelttransparenzgesetz. Wie ist denn das mit Verhandlungsgeschick beim Einstellungsgespräch? Ist denn Verhandlungsgeschick im Einstellungsgespräch ein objektives Kriterium? Also ganz doof gesagt, ich bewerbe mich bei dir, du sagst mir, du, Einstiegsgehalt, keine Ahnung, was ist das, was gerade so ein Ecklohn, sagen wir 3,5. Und ich sage, ach, weißt du, ich habe ein Angebot in einer anderen Firma, die wollen mir 3,8 zahlen für 3,8, ne, machen wir. Und dann sagst du, ja, kein Ding, okay, machen wir. Und der Nächste, der kommt, gleiche Einstellungsvoraussetzungen wie ich, nämlich eigentlich gar keine Ahnung von dem Job, für den du mich gerade eingestellt hast, der kommt und sagt, geil, 3,5 nehme ich, weil ich habe ja eh keine Ahnung von dem Job, 3,5 ist doch super. Und jetzt werden wir ungleich bezahlt, machen aber exakt die gleiche Arbeit, haben exakt die gleichen Einstiegsvoraussetzungen, haben die gleichen Qualifizierungen. Ist das in Ordnung? Ist das fair?
Da gibt es ein Urteil zu. Ich erinnere mich gerade nicht an das Ergebnis, aber vom Bauch her würde ich sagen, nee, ist es nicht. Und ich glaube, man hat dann tatsächlich Anspruch auf das höhere Gehalt, weil Verhandlungsgeschick eben kein objektives Kriterium ist. Und man dann tatsächlich bisschen als Arbeitgeber ein bisschen oder als Arbeitgeber ein bisschen Pech gehabt hat und dann tatsächlich das höhere Gehalt an beide zahlen muss.
Ja. Korrekt. Also Verhandlungsgeschick.
Unterstufen geht halt auch nicht, ne?
Genau, also Verhandlungsgeschick ist kein objektives Kriterium. Das ist quasi der Leitsatz dieses Urteils. Mhm. In dem Fall war das tatsächlich ein männlicher Bewerber und eine weibliche Bewerberin. Und das,
ja, so hatte ich es auch im Kopf.
Gespräche sind kurz nacheinander geführt worden und er hat nachverhandelt, sie hat nicht nachverhandelt. Dann hat der Arbeitgeber gesagt, ja, aber ist doch nicht mein Problem, dass sie nicht nachverhandelt.
Ja.
So. Also man merkt, im Grunde schwingt das eigentlich schon eine Weile mit, weil auch dieses Urteil ist kein neues Urteil. Ich erzähle das in meinem Meisterkurs jetzt auch schon, seitdem ich den Meisterkurs mache quasi, dass es dieses Urteil gibt. Also von daher ist es keine neue Sache im deutschen Recht. Eigentlich ist das Ziel etwas, was wir in Deutschland ja auch schon die ganze Zeit durch AGG und Entgelttransparenzgesetz auch umsetzen wollen.
Das stimmt. Aber es gibt schon eine neue Sache in der Richtlinie. Die wollen wir kurz ansprechen, aber ich nehme das jetzt vorweg, glaube ich. Also ich glaube, als wir ein bisschen vorher drüber gesprochen haben, wollten wir es, glaube ich, hinterher sagen, aber ich würde es jetzt doch vorwegnehmen. Es gibt eine Neuerung in der Richtlinie, die noch in die Umsetzung muss. Also das gilt Stand jetzt noch nicht, was wir jetzt sagen. Und es wird wahrscheinlich für die meisten unserer Betriebe, die uns zuhören, auch nie oder erstmal nicht gelten. Ja. Und zwar sind das Berichtspflichten. Und zwar erwartet diese Europa-Richtlinie, dass man über diese Gehaltsstrukturen Bericht erstattet. Das soll dann stattfinden ab 7. Juni 2027, also Sommer nächsten Jahres. Und ist auch wieder gestaffelt nach Unternehmensgröße. Und jetzt direkt mal das Ergebnis vorweg sozusagen. Alle Betriebe mit weniger als 100 Mitarbeitenden treffen gar keine Berichtspflichten. Das heißt, ich würde mal sagen, 99% unserer Betriebe werden von diesen Berichtspflichten gar nicht getroffen, weil sie einfach nicht 100 plus Mitarbeitende haben. Ja. Und dann sind die Berichtspflichten auch nochmal gestaffelt, aber das würde ich jetzt hier mal so ein bisschen aussparen, weil das uninteressant ist, nach jährlich und dann alle 3 Jahre und so, je nachdem, wie groß der Betrieb ist. Also je größer der Betrieb wird, desto strenger und desto häufiger muss man dieser Berichtspflicht nachkommen.
So, jetzt müssen wir noch einmal erklären, was muss denn berichtet werden? Berichtet werden muss, natürlich anonymisiert, wie sich die Gehaltsstruktur im Unternehmen zusammensetzt, was für Erklärungen es für unterschiedliche Varianten gibt, warum der mehr und der weniger. Dafür muss es klare Strukturen geben, dafür muss man dann einen Bericht erstellen und der muss dann bei einer zuständigen Behörde eingereicht werden. So, diese Behörde existiert genau noch nicht, weil wir das Gesetz, wunderbar, weil wir dieses Gesetz oder diese Richtlinie eben noch nicht in das deutsche Gesetz umgesetzt haben. Es sollte kommen im Juni. Unsere Regierung hat gesagt, schaffen wir nicht und wir arbeiten jetzt erstmal dran. Vielleicht machen wir noch eine ganze Rolle rückwärts, aber vor 2027 kommt da erstmal gar nichts.
So, genau.
Das bedeutet nicht, dass die Betriebe sich ausruhen können und sagen können, ach ja, der deutsche Gesetzgeber hat noch nicht gemacht, also machen wir auch gar nichts. Nein, keineswegs. Es muss schon trotzdem auch heute, wie wir ja schon eben auch an dem Beispiel gezeigt haben, zumindest erklärbar sein, warum bestimmte Gehaltsstrukturen im Unternehmen vorhanden sind und wie diese Gehaltsstrukturen aufgebaut sind. Und genau, das ist etwas für den Fall zum Beispiel, dass Arbeitnehmer klagen auf gleiches Gehalt. Das könnte uns ja heute schon passieren nach AGG. Dann ist es schon so, dass wir da als Arbeitgeber einfach erklären können müssen, woher das kommt.
Genau, weil das heißt, diese Richtlinie, genau diese Vorgaben sozusagen und die Anforderungen im Falle einer Klage noch mal ein bisschen verschärft. Also sie sagen, ihr braucht so eine Gehaltsstruktur und die müsst ihr auch darlegen und beweisen können. Und deutsche Gerichte müssen ja diese Europarichtlinie trotzdem irgendwie verwenden. Also sie müssen die auslegen. Ne? Europarechtskonforme Auslegung heißt das. Und dementsprechend kann man dann durch die Hintertür sozusagen diese Richtlinienregelungen noch mal wieder anwenden. Also das ist der Hinweis jetzt für unsere
Betriebe. Genau. Also es muss jetzt aktuell nirgends eingereicht werden, aber es muss schon eine klare Vergütungsstruktur im Unternehmen vorhanden sein, die nachvollziehbar und erklärbar ist für den Fall der Fälle.
Genau.
Und jetzt muss ich ja sagen, die erste gute Nachricht, die wir haben, was bedeutet das für viele unserer Handwerksbetriebe im ersten Schritt schon mal? Vergütungsstruktur, da haben wir doch irgendwas, ne?
Genau. Die Betriebe sollten jetzt ihre Vergütungsstruktur prüfen und alle, die dabei feststellen, oh, wir haben ja einen Lohntarifvertrag und den wende ich auch an und ich zahle danach und ich habe alle Mitarbeitenden artig in diese Lohngruppen einsortiert, nach Qualifikation, Berufserfahrung, dies, das, Kriterien, die da drin stehen, die können jetzt die Folge ausmachen, sich entspannt zurücklehnen, sich ein Bier aufmachen, sagen, alles klar, Feierabend.
Bei dir am Passt. Anfang. Es kommt noch eine Sache später, die sie auch hören müssen. Also doch bis zum Ende hören.
Ja, okay. Ihr solltet immer bis zum Ende hören. Aber ne, das ist so ein bisschen, wer im Lohntarifvertrag sich bewegt, den korrekt anwendet, die Lohngruppeneinteilung gemacht hat, der hat genau das, was jetzt gefordert wird, nämlich eine Lohnstruktur mit entsprechender Vergütung einfach im Unternehmen schon angewendet, ohne dass er jetzt irgendwas machen muss.
Ja.
Und
das da kann man ist maximal, jetzt wieder ein Vorteil. Ja. Da kann man halt maximal nochmal überprüfen, ob wirklich alle in den richtigen Lohngruppen drinstecken. Ne? Das wäre jetzt genau. Was, wo ich sage, das wäre das Einzige, was diese Betriebe, die sowieso schon nach Tarif alles machen, was die noch tun könnten, ist wenigstens mal zu kontrollieren, passen meine Strukturen, habe ich die richtig eingruppiert, ist das nachvollziehbar. Aber alles, was anderes müssen die eigentlich nicht mehr tun. Zumindest was so diese, ich sag mal, Berichtspflicht in Anführungsstrichen angeht.
Oder die Erstellung dieser Lohnstruktur. Ja. Kleiner Hinweis noch, weil häufig habe ich das bei Betrieben, die übertariflich bezahlen. Die sagen immer, ja, wir sind ja eh übertarif, da ist ja egal. In dem Fall dann jetzt mal nicht. Also sonst sage ich dann häufig, ja genau, wenn sie übertarif bezahlen, dann ne, alles gut, dann brauchen wir hier nicht weiter reden. In dem Fall jetzt doch, stopp. Also auch wenn man jetzt übertariflich bezahlt, muss man dann jetzt sich diese Lohnstruktur nochmal vornehmen und schauen, passt das denn noch? Ne?
Ja, wobei
wenn man die trotzdem in die Lohngruppen einsortiert hat und nur den Stundenlohn der Lohngruppen höher hat, hat man ja auch eine Gehaltsstruktur. Das wollte ich noch schnell sagen, dann ist gut.
Das war das, was ich sagen wollte, danke. Ich wollte ja nicht ein neues Thema anfangen. Sondern ich würde sagen, dass selbst die Leute, die ja übertariflich zahlen, sich trotzdem ja die Gesellen vornehmen und sagen, alle meine Gesellen, eine Gehaltsgruppe, aber eben Tarif plus 20 Euro oder sowas. Was weiß ich denn? So.
Okay, nee, jetzt haben wir, glaube ich, so ein bisschen diese, ne, klar gemacht, dass es so eine Lohnstruktur geben muss. Wir haben nochmal über das AGG gesprochen, was ja hinreichend eigentlich bekannt ist und was wo ich auch gar keine Bauchschmerzen habe. Dann hatten wir die Berichtspflichten noch mal kurz erläutert, die man aber ja quasi als kleiner Handwerksbetrieb direkt erstmal wieder vergessen darf. Und dann gibt es aber noch eine Sache, Kim, die hatten wir in der Vorbesprechung auch, die jetzt tatsächlich für alle, das ist der Moment, wo man sich jetzt noch nicht abgemeldet hat aus der Folge, Achtung, noch mal alle aufpassen, die für alle interessant ist. Und zwar betrifft das Bewerbungsverfahren.
Ja, genau. Also wir haben beim Bewerbungsverfahren noch so eine kleine Neuerung. Und zwar ist es da jetzt so, es geht ja um Entgelttransparenz. Also dieses typische, ja, bewirb dich mal und gib mal deine Gehaltsvorstellungen an. Das wird es zukünftig nicht mehr geben, denn wir haben das Ganze mal ein bisschen umgedreht. Und ich finde das ehrlicherweise aus Arbeitnehmersicht auch ganz fair. Es ist jetzt so, dass der Arbeitgeber vor dem Bewerbungsgespräch rechtzeitig vor dem Bewerbungsgespräch angeben muss, was denn das Gehalt auf dieser Stelle ist. Das heißt nicht, dass es zwangsweise in die Ausschreibung rein muss, aber da macht es natürlich am meisten Sinn. Wenn man es nicht in die Ausschreibung packt, dann muss man, wenn man einen Bewerber einlädt, spätestens dann mitteilen, übrigens, ne, das ist das, was wir üblicherweise für die Stelle bezahlen. Ich sage immer, ich finde das ganz logisch, auch aus Arbeitnehmersicht, weil ich habe das beim Bewerben immer gehasst, zu sagen, ja, ihr wisst doch sowieso schon, was ihr mir bezahlen wollt. Total. Warum muss ich euch jetzt sagen, was ich mir vorstelle, was ich bekomme?
Ja, total. Ich sehe das wie du. Ich finde, das macht diesen Prozess auch einfach ein bisschen einfacher mit der Einstellung. Ja. Weil du hast absolut recht. Also jeder und wir wissen das jetzt auch selbst mal als Arbeitgeber. Wir stellen ja auch Menschen ein bei uns in der KH. Und wir wissen ja ungefähr, was wir bezahlen können. Und jetzt haben wir ja auch noch am Anfang der Folge gelernt, dass Verhandlungsgeschick kein objektives Kriterium ist. Das heißt, was bringt es uns denn, wenn wir da noch einen runterhandeln oder wie auch immer, oder der uns hochhandelt und dann wollen wir aber im Zweifel noch jemanden einstellen auf derselben Position und der kommt dann auch noch mit denselben Voraussetzungen daher, dann haben wir direkt wieder ein Problem. So, das heißt, am Ende des Tages objektiviert das auch einfach mal ein bisschen so einen Arbeitsplatz. Und das finde ich ehrlich auch ziemlich fair. Und
Ist ja auch so, also viele haben mir immer gesagt, ja, aber ich weiß ja dann immer gar nicht, ob das zueinander passt. Ja, aber wenn es ja schon drin steht, das Gehalt, dann bewerben sich doch auch nur noch die Leute drauf,
Ja,
die sagen, okay, das Gehalt, das passt mir.
Mhm. Ja, oder die sagen, na ja, vielleicht ist ja noch ein bisschen was drin, ich bewerbe mich trotzdem mal. Aber man hat ja schon mal, das ist doch wie beim Shoppen, ne? So, stell dir das mal vor, du gehst, ja, ist doch so. Ne, guck mal, Kim, wir waren ja auf dem Ball, ne, letztens, also Anfang des Jahres. Da haben wir uns ja beide ein neues Kleid, gekauft, ne? Und wie war das denn? Da sind wir ja auch, wir haben eigentlich gesagt, ja, eigentlich brauchen wir kein neues Kleid, ne? Und dann sind wir ja auch losgezogen und da hängt ja auch ein Preisschild dran. Und dann überlegt man sich das, ja auch, passt das, möchte ich das jetzt haben zu diesem Preis oder ist es mir das nicht wert? Ja. Und ähnlich muss man das doch auch ehrlicherweise eben auf dem Arbeitsmarkt sehen, zu sagen, würde ich zu den Konditionen so eine Stelle antreten oder halt eben nicht? Und kann ich damit meine Familie ernähren? Kann ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten? Ne? Das sind ja so die Hard Facts, die man einfach kennen muss.
Also ich bin total bei dir, aber ich muss gerade ein bisschen lachen.
Warum?
Weil du gerade die Suche nach einem Arbeitsplatz damit verglichen hast, dir ein Abendkleid zu kaufen.
Ja, ich wollte damit ja nur sagen, dass das ist doch wie die Essentiella Nigotii im Kaufvertrag. Ich wollte es jetzt nur nicht so juristisch sagen. Also juristisch gesehen, das ist immer so erstes Semester, ne? Essentiella Nigotii im Kaufvertrag sind halt die wesentlichen Vertragsbestandteile und die müssen bekannt sein. Und ich finde, und im Arbeitsvertrag sind wir ja nun mal im Zivilrecht ganz stumpf und da herrscht auch Vertragsfreiheit. Das heißt, auch da, warum gilt denn da nicht dasselbe wie in jedem anderen zivilrechtlichen Kaufvertrag Abendkleid auch? Ne? Warum nicht? Und deshalb finde ich das total gut, dass das jetzt so ist. Das wollte ich damit sagen.
Ist ja auch alles gut. Ich fand es nur sehr amüsant. Ich wollte
es so juristisch machen.
Ich fand ja nur die Analogie sehr amüsant. Also man hätte ja alles mögliche andere nehmen können, aber du hast das Abendkleid genommen. Also ich finde, wir nehmen das Abendkleid als Vergleich zum Arbeitsvertrag. Mir ist jetzt
nichts Besseres eingefallen, ehrlich. Ich hätte noch eine Bohrmaschine nehmen können oder so. Immerhin sind wir bei Werken mit Recht.
Ja.
Apropos, gibt es diesen einen Akkuschrauber von dieser einen Firma, auch in rosa, ne? Ich wollte es nur mal...
Ja, ich weiß, habe ich auch schon gehört.
Okay. Alles klar.
Egal. Okay, zurück zum Thema.
Zurück zum Thema. ja, ich glaube, das sind so die Basics nochmal zu dieser Entgelttransparenzrichtlinie, / den Neuerungen oder vielleicht auch zu dem, was noch zu dem Gesetz kommt. Und mir war ganz wichtig, dass wir dazu jetzt nochmal wenigstens eine kurze, knackige Folge aufnehmen, weil ich einfach wirklich viele Anfragen gekriegt habe mit, also ganz offen auch, muss ich jetzt eigentlich irgendwas machen? Muss ich irgendwas tun? Meistens ist die Antwort nein.
Höchstwahrscheinlich nicht.
Nochmal nachhören, ob sie denn was tun müssen.
Ja, wobei ich einmal vielleicht noch aufs Entgelttransparenzgesetz eingehen wollen würde, wenn wir schon über Entgelttransparenz reden. Denn etwas, was sich ja auch immer hartnäckig hält, ist immer dieses, ja, das ist ja gar kein Problem für mich, wenn ich die unterschiedlich bezahle. Mhm. Ne, kommt ja auch gelegentlich mal vor. Weil die dürfen ja sowieso nicht über Gehalt miteinander sprechen. Mhm. So, und auch da... Ich weiß, das machen nicht alle, aber trotzdem ist das immer noch sowas, was so ein bisschen vorherrscht. Ne? Hört man immer mal wieder, dass das aufkommt. Da müssen wir einen Riegel vorschieben, denn wir können Mitarbeitern nicht verbieten, über ihr Gehalt zu sprechen miteinander. Das zum einen und zum anderen. Und deswegen ist mir das Entgelttransparenzgesetz dabei so ganz wichtig. Da haben wir nämlich eine geringere Grenze. Ich meine nämlich bei 50 Mitarbeitern schon, aber ich kann mich auch täuschen. Ihr habt nicht nochmal reingeguckt. Da ist es nämlich schon so, dass es ja auch einen Auskunftsanspruch der einzelnen Mitarbeiter gibt gegenüber dem Arbeitgeber, was andere Mitarbeiter in denselben Positionen verdienen. Und damit haben die eh einen Anspruch darauf, dass offengelegt wird, wie die Gehaltsstruktur im Unternehmen ist. Zumindest in den Großen direkt über dieses Gesetz auch schon. Das wollte ich vielleicht nochmal sagen.
Das ist total der gute Hinweis. Und so ist nämlich damals, glaube ich, auch dieser Fall mit diesem Mann und dieser Frau entstanden, die auf derselben Stelle kurz aneinander eingestellt wurden, weil es da eben so einen Auskunftsanspruch, glaube ich, gab, der geltend gemacht wurde. Und dann haben die festgestellt, oha, okay, du hast einen Monat von mir angefangen und verdienst einfach 300 Euro mehr jeden Monat. Nee. Genau, ja. Okay, sehr gut. Noch was?
Nö, das war's. Aber den Einsatz wollte ich nochmal bringen. Also selbst Entgelttransparenzgesetz hat eben jetzt schon auch gewisse Wirkungen, weil das eben auf deutscher Ebene ja schon seit ein paar Jährchen existiert.
Ja, durchaus. Okay. Dann sind wir, glaube ich, mit der Folge erstmal durch.
Na dann sind wir wohl fertig mit der mit dem Entgelttransparenz. Reicht auch zu dem Thema. Ich mag das Thema nicht. Ich finde, das ist aktuell so hochgepusht. Wir brauchen davon gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Und von daher, hinterlasst uns doch mal ein paar Kommentare. Mich würde ja auch mal interessieren, wie handhabt ihr das denn im Betrieb? Vielleicht wäre das ja auch mal eine spannende Antwort an uns. So, wie läuft das bei euch im Betrieb? Eingruppierungen, Strukturierungen. Seid ihr schon darauf vorbereitet, auch wenn wir es noch nicht direkt umsetzen müssen? Schreibt uns dazu doch gerne mal. Und ansonsten, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.